Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über selbiges Universum plaudern. Folge 69. Es geht dahin. Und wie immer, auch diesmal mit Florian.
Und mit Ruth. Herzlich willkommen im neuen Jahr, obwohl das ja schon die zweite Folge im neuen Jahr ist. Aber die letzte haben wir ja noch im alten Jahr aufgenommen. Und deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen im neuen Jahr.
Auch von uns. Also wir sind auch angekommen.
Ja.
Mittlerweile im neuen Jahr.
Es bleibt so nichts übrig. Jetzt ab 31. Dezember dich stirbst, dann hast du keine Wahl.
Ja, wärst gerne im alten Jahr geblieben. So toll war das jetzt auch nicht, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, es war nicht toll, es gab schon schlimmere Jahre, aber es ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob man mit Zuversicht ins neue Jahr blicken soll. Ja, es bleibt mir nichts anderes übrig, aber bis jetzt, die ersten Tage des neuen Jahres haben mich noch nicht mit der Zuversicht gefüllt, dass jetzt alles besser wird.
Naja, also es ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich bestätigt, dass die Wissenschaft immer schlechter wird.
Ja. Das sind ja gleich optimistische Themen für unsere Hörerschaft.
Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, diese Nachricht. Ich habe die vor kurzem gelesen im Standard, österreichische Zeitung. Es gibt immer weniger bahnbrechende wissenschaftliche Arbeiten.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was die Methodik dieser Arbeit ist. Also da habe ich mich nicht so genau reinversetzt, ob man der wirklich vertrauen kann, ob das wirklich so ist. Aber es ist...
Es ist immerhin in Nature veröffentlicht worden.
Ja, das muss nichts heißen. Paper. Da ist schon viel Zeug veröffentlicht worden, was nachher nicht gestimmt hat.
Ich habe es auch nicht ganz gecheckt. Also ich habe natürlich den Nature-Artikel jetzt nicht gelesen, aber es...
Es war vor allem eine Analyse von irgendwelchen wechselseitigen Zitaten und so Zeugs, glaube ich.
Ja, richtig. Es ist wieder mal so eine Zitat-Index-Analyse. Genau, aber sie haben 45 Millionen wissenschaftliche Publikationen und noch ein paar Millionen Patente der vergangenen 60 Jahre.
Ja, und wie viele Sterne haben wir schon untersucht? Ja, ein paar Milliarden und wissen wir trotzdem was über das Universum? Nein.
Genau, soll scheißen gehen. Sie haben da irgendeinen, also ganz durchschaut habe ich es nicht, Sie haben da irgendeinen Index, den CD-Index herangezogen. Kennst du den?
Nein, aber ich nehme an, hat nichts mit CDs zu tun, oder?
Nein, es ist irgendein Index, da geht es um Vernetzungen, wie Zitierungen quasi vernetzt sind, ja? Also wie viel, nicht nur wie viel zitiert wird, ja? Das sind ja quasi die einfacheren Indizes, aber es ist irgendwie eine Art von dynamischen Index, der untersuchen kann, wie sich die Netzwerke von Zitierungen darstellen und verändern und über die Zeit hin.
Ich habe mal geschaut, es gibt eine Homepage von dem Typen, der auch das Paper als Erstautor geschrieben hat, der Herr Russell Funk. Und der hat eine...
Guter Name.
Ja, das ist irgendwie, der CD-Index ist ein neuer Ansatz, um wichtige Punkte in sich entwickelnden Netzwerken zu entdecken.
Ja. Das klingt schon mal verdächtig, oder? Ja.
Also, verdächtig. Es ist veröffentlicht worden, diese Methode in einer Zeitschrift namens Management Science.
Mhm. Ja. Ja. Da halten wir uns jetzt bescheiden zurück, was das angeht. Nein, es wird schon irgendwie was dran sein, aber ich denke mir, dass da natürlich die Gründe, warum das so ist, sehr vielfältig sind. Ne? Also, es ist einfach mittlerweile so, dass das Publizieren etwas ganz was anderes ist als noch vor, ja, geschweige denn 60, ja, sagen wir sogar vor 20 Jahren war das ganz anders. Ja. Und es ist, hat sich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren einfach so entwickelt, dass man einfach publiziert wie Sau in der Wissenschaft. Ich meine, an sich ist ja nicht schlecht, ja, zu publizieren, dass man irgendwie der Welt mitteilt, woran man forscht und was man herausgefunden oder nicht herausgefunden hat. An sich ist ja da nichts Verwerfliches dran, aber es ist halt einfach, ich finde es fast ein bisschen selbsterklärend, dass dann natürlich dann bei der Anzahl der Publikationen, bei der gestiegenen Anzahl der Publikationen weniger Revolutionäres und Bahnbrechendes dabei ist, weil man halt einfach jetzt publizieren muss,
ja,
um einen Job zu bekommen. Und das war halt vor 30 Jahren noch ein bisschen anders.
Ja, und dann vor allem kannst du auch nicht einfach so jetzt sagen, ich forsche zu lange, bis ich was wirklich Cooles rausgefunden habe. Und wenn es halt 10 Jahre dauert, dann dauert es halt 10 Jahre. Weil wenn es mit dem Ansatz hingehst, dann fliegst du nach 3 Jahren spätestens raus aus dem System, was keine Fördergelder mehr oder keine Projektgelder mehr.
So wie wir.
Ja, zum Beispiel. Ja. Das heißt, du musst halt irgendwie musst halt was publizieren und dann schaust eher, dass du auf einem Bereich arbeitest, wo du genau weißt, okay, da kommt was raus. Das ist vielleicht nicht der Mega-Durchbruch, aber es kommt was raus, was ich publizieren kann.
Das ist publizierbar, ja, genau, so ist es. Ja.
Also die Wissenschaft, ja. Das glaube ich wahrscheinlich schon, die Wissenschaft ist nicht mehr so risikofreundlich, wie sie früher vielleicht war.
Ja, das stimmt, ja. Und sogar die Grants, das war irgendwo eine andere Nachricht, diese ERC-Grants, die extra risikofreudige, neue, revolutionäre Forschung belohnen sollen, sind auch weniger bahnbrechend oder unterstützen weniger bahnbrechende Arbeiten, als man das gerne hätte vielleicht. Ja.
Ich habe mal einen Antrag gestellt dafür, habe ich nicht bekommen. Da, das ist der Beweis.
Da seht ihr's, was ihr davon habt. Ja. Naja, aber gehen wir weiter zu positiveren Nachrichten. Ja. Es gibt da Neues von der Akronymfront, das wird dir gefallen. Es gibt da neue Daten von einem coolen Projekt. Mal schauen, ob du es erraten kannst. Das ist das Apex Large CEO Heterodyne Outflow Legacy Supercam Survey of Orion.
Was? Zu viele Buchstaben. Apex Heterodyne Survey of Orion.
Apex Large CEO Heterodyne Outflow Legacy.
Abschloh. Was?
Na komm, Flo, denk ein bisschen nach.
Arschloch?
Es ist etwas, mit dem du auch sehr Alkohol. Oft und sogar auf der Bühne hantierst, korrekt, das Alkoholprojekt.
Was haben die entdeckt?
Das weiß ich nicht, mich hat nur das Akronym angesprochen.
Ach so. Es gibt Neues, hast du gemeint.
Es war der neue Data Release. Ach so. Also, na, man kann sich jetzt die neuen Daten des Alkoholprojekts runterladen, wenn euch das interessiert. Ja, dann go for it.
Unser eigenes Alkoholprojekt.
Das machen wir ja sowieso. Machen wir ja übrigens auch, wenn ihr das termingerecht hört, heute wieder.
Genau, also diese Folge wurde um 7 Uhr morgens am 17. Januar veröffentlicht und am Abend des gleichen Tages sind wir beide in Bremen im Universum.
Mhm, ich freue mich schon voll, das wird sicher cool.
Ja, und wenn ihr keine Karten habt, dann könnt ihr nicht mehr kommen, weil es ist nämlich ausverkauft.
Jetzt hätten wir gern die letzten, allerletzten Restkarten da irgendwie angeworben, aber.
Ihr könnt ja trotzdem mal, wenn ihr in der Gegenzeit, ruft halt einfach mal an, vielleicht sind da Leute krank geworden oder irgendwie sowas und haben abgesagt. Also man kann immer noch mal gucken, was los ist.
Genau, kommt trotzdem vorbei und lauert irgendjemanden hinter einer Ecke auf und nein, tut das natürlich nicht, nein. Also, aber kommt trotzdem vorbei, vielleicht auch nachher, vielleicht kann man ja nachher noch plaudern oder so. Lasst euch nicht abschrecken.
Ich glaube, wir haben noch kein Programm für nachher. Ich war schon lange nicht mehr in Bremen, aber es gibt, glaube ich, irgendwie Möglichkeiten, dort den Abend zu verbringen in der Stadt.
Ich glaube auch, ja. Aber du warst schon mal im Universum, oder?
Ich war schon im Universum und ich war auch in Bremen so bei diversen anderen Anlässen. Also ich habe da Vorträge gehalten. Meine beiden ehemaligen Mitbewohnerinnen aus Jena haben dann beide in Bremen gewohnt eine Zeit lang. Also da war ich schon mal. Ich habe auch die Bremer Stadtmusikanten gesehen, habe ich auch besucht.
Da war ich auch schon. Ja, ich war ja vor ziemlich genau einem Jahr war ich in Bremen mit dem Planetarium damals. Ah. Das war cool. Ja.
Ich war sogar im Bremer Hafen.
Muss irgendwie Norddeutschland-Angeberei oder was?
Bisschen Klugscheißerei im neuen Jahr, also das dürfen wir nicht schleifen lassen. Bremen ist ja ein...
Da sehe ich keine Gefahr übrigens.
Bremen ist ein Bundesland, genauso wie Berlin und Hamburg oder halt Wien, Städte, die Bundesländer sind. Aber Bremen besteht nicht nur, also das Bundesland Bremen besteht nicht nur aus der Stadt Bremen, sondern auch aus der Stadt Bremerhaven, die am Meer liegt. Also obwohl Bremen selbst nicht am Meer liegt, hat Bremen einen Meereszugang quasi, weil Bremerhaven auch Teil des Bundeslands Bremen ist. So.
Und ich muss jetzt meine Unwissenheit zugeben, Bremerhaven ist nicht nur einfach der Bremer Hafen, sondern das ist eine eigene Stadt.
Das ist eine eigene Stadt, wenn die ist jetzt nicht wahnsinnig weit weg von Bremen.
Entschuldigt Leute, es tut mir leid.
Die ist nicht wahnsinnig weit weg von Bremen, also Bremen, wenn du das auf der Landkarte anschaust, liegt halt so, ja, in der Nähe der, der Ostsee. Und ist es die Ostsee? Nein, es ist überhaupt nicht die Ostsee, es ist die Nordsee. Was ich meine, Quatsch, die ostfriesischen Inseln sind da in der Nordsee.
Ich wollte mich überhaupt nicht mehr entschuldigen, weil jetzt...
Ja, und da, wenn du halt die Weser entlang gehst, die fließt dann halt irgendwann mal ins Meer. Und da, an der, wo die Weser ins Meer reinfließt, da ist Bremerhaven, kann man auch mal hinfahren. Also da gibt's das sehr schöne Klimahaus, das ist ein so sehr schönes Klima Science Center, was man sich anschauen kann. Das gibt dort das, das Alfred Wegener Institut, wo sie auch sehr viel, sehr coole Forschung machen. Da war ich damals bei meinem Besuch dort. Also es gibt ein Museum, da war ich noch nicht, das soll aber auch sehr, sehr gut sein, habe ich mal sagen, dass das Deutsche Auswandererhaus, weil halt damals sehr, sehr viele Deutsche, also damals so irgendwie 19. Jahrhundert, sehr, sehr viele Deutsche halt über Bremerhaven nach Amerika oder anderswohin ausgewandert sind. Und das kann man da bei diesem auch so ein Erlebnismuseum, wo du dann so eine Auswandereridentität zugewiesen bekommst am Eingang und dann beim Weg durchs Museum dann halt so den Weg des Auswanderers, der Auswandererin nacherleben kannst. Also habe ich noch nicht gemacht, aber ja, Bremerhaven soll auch sehr cool sein. Ich glaube, da liegt auch ein U-Boot irgendwo, was du dir angucken kannst und besichtigen kannst, falls du auf U-Boote stehst.
Na, Boote ja, aber unter Wasser eher nicht.
Ja, also aber wir sind in Bremen, nicht in Bremerhaven.
Unheimlich, ja. Aber wir haben auch keine Zeit, nach Bremerhaven zu fahren, oder?
Ja, wir kommen, wenn wir Glück haben, sehr spät am Abend des Vortags in Bremen an. Und dann werden wir den Tag über eh schauen müssen, dass wir hier im Universum alles organisieren. Und am nächsten Tag muss ich ja schon wieder weiter nach Berlin.
Ja, ihr seid ja dann mit den Science Busters auf Tour, ne?
Genau, aber das machen wir dann später bei den Veranstaltungen.
Das machen wir dann später, genau. Reden wir doch lieber über ein Problem, dass wir jetzt endlich nach langer, langer Zeit gelöst haben.
Ja, haben wir das?
Natürlich ein astronomisches Problem. Wir haben ein astronomisches Problem gelöst und zwar, halte ich fest, also ich finde das wirklich cool, es ist wirklich, vielleicht findest du es nicht ganz so überwältigend, aber es ist ein Problem, dem ich auch in meiner eigenen Forschung damals Weiland begegnet bin. Ein Problem, das uns schon seit längerer Zeit beschäftigt. Und das haben wir jetzt gelöst. Es ist das Problem der Satellitenebene.
Ja, schön. Nächstes Thema? Ich habe keine Ahnung, was es geht.
Na gut, es war ein bisschen, also es heißt wirklich so, aber ohne Kontext irgendwie formuliert. Es geht nicht um Satelliten, die um die Erde kreisen. Nein. Es geht um die kleinen Satelliten, Galaxien der Milchstraße.
Die waren nicht eben genug, die waren holprig.
Nein. die machen ja generell ein bisschen Probleme, ne? Diese Satelliten, Galaxien der Milchstraße. Ja, die machen Probleme.
Okay.
Also die sind nicht so, wie wir sie gern hätten. Wenn wir uns große Galaxien, quasi normale Galaxien unter Anführungszeichen, wie die Milchstraße anschauen, ich meine, gut, die machen auch immer Probleme, es gibt immer Probleme, aber die verstehen wir schon eigentlich viel besser als die Kleinen. Von den Kleinen verstehen wir weniger oder da gibt es noch mehr Diskrepanzen, sagen wir mal so, mit den Modellen und Erklärungen und so weiter, als mit den Großen, ja. Und eins der Hauptprobleme mit den kleinen Galaxien ist ja erstens das, dass einfach nicht genug da sind, ja? Das kennst du wahrscheinlich, das ja, Missing also Satellites Problem, ja?
Ich habe schon mal davon gehört, aber vielleicht fasst du es nochmal zusammen, damit alle die sich nicht so dran erinnern können und sich so dunkel dran erinnern können wie ich, da auch nochmal auf dem neuesten Stand sind. Also es gibt große Galaxien wie unsere Milchstraße und die werden von kleineren Galaxien, wie zum Beispiel die Magellanschen Wolken bei der Milchstraße, begleitet. Und
genau. Und das sind andere Arten von Galaxien, sagen wir jetzt mal so, ja. Also das sind auch Galaxien, sind auch Ansammlungen von Sternen, Gas und Staub meistens, ja? Und sind aber irgendwie in ihrer Struktur, in ihrer Art und Weise, wie sie aufgebaut sind und vor allem auch in ihrer Größe anders als die großen Galaxien. Ja, und es gibt von denen sehr viel mehr als von den großen Galaxien. Na gut, nicht verwunderlich, sind ja auch die Satelliten der Großen, also klar, dass da mehr gibt, ne? Genauso wie es mehr Planeten als Sterne gibt, sage ich jetzt mal so. Und das Ding ist aber, dass noch viel, 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 viel mehr davon da sein sollten, wenn wir den kosmologischen Modellen, die die Entwicklung unseres Universums und die Entwicklung der Strukturen in unserem Universum beschreiben, glauben schenken wollen. Ja? Also wenn die Modelle stimmen, dann sollten da viel, 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 viel mehr kleine Galaxien da sein, nämlich also 100-mal so viel.
Naja, aber nur weil wir die nicht sehen, heißt das ja nicht, dass sie nicht da sind. Vielleicht sehen wir das einfach nicht, vielleicht haben wir sie noch nicht gefunden, vielleicht haben wir sie übersehen.
Ja, und das ist das Ding, also das ist quasi das erste Hauptproblem, aber um das geht es eigentlich heute gar nicht, weil das ist ja schon mehr oder weniger, naja, vermutlich gelöst, vermutlich schon länger gelöst. Es ist einfach so, dass diese kleinen Galaxien wirklich, wie du gesagt hast, zu einem Großteil unsichtbar sind. Die enthalten anscheinend viel, viel mehr dunkle Materie als sichtbare. Mhm. Ja. Also was wir simulieren in unseren Modellen des Universums ist ja eigentlich immer die dunkle Materie, weil es davon einfach so viel mehr gibt als von der sichtbaren. Ja.
Okay.
Darum muss ich, wenn ich wissen will, wie sich große Masseansammlungen entwickeln, muss ich die dunkle Materie hernehmen, weil da gibt es einfach 10-mal mehr oder so, ja. Und jetzt ist es aber so, dass anscheinend bei den kleinen Galaxien da die dunkle Materie da ist, aber dass sich einfach nicht gleich viel Sterne und sichtbares Zeug da gebildet hat in diesen kleinen Galaxien wie in den großen. Und das heißt, ich habe eine große Anzahl an dunkle Materie, Ansammlungen, die aber nicht mit so vielen Sternen gefüllt sind und darum sehe ich sie nicht und darum sind sie quasi anscheinend nicht da. Okay? Das ist dieses Missing Satellite Problem. Ich hatte auch vor nicht allzu langer Zeit mit dem Holger in einer Vrindt-Astronomie-Spezialfolge darüber geredet. Mhm. Also, wenn ihr da mehr über dieses Missing Satellite Problem hören wollt, dann hört euch das doch nochmal an.
Okay.
Du wirst das sicher verlinken, oder?
Ja, wenn ich nett bin, mache ich das.
Wenn du nett bist, und das bist du, wenn du nicht gerade klug scheißt. Okay, das zweite Problem, und das ist das, worum es jetzt geht, und das wir jetzt endlich gelöst haben, und die Lösung des Problems ist noch viel cooler als die des Missing Satellite Problems, ja, ist das der Satellitenebene. Also die Satellitengalaxien um die Milchstraße, die da sind, von denen, die nicht genug da sind, aber trotzdem da sind, die sind nicht gleich verteilt um die Milchstraße herum.
Warum sollten sie? Also müssen wir mal klären, warum das ein Problem ist. Also gibt es einen Grund, warum sie das sein sollten?
Ja, das stimmt natürlich. Jetzt könnte man sagen, na gut, ja, sind die Milchstraße ist auch eine flache Scheibe, eine Ebene, das Sonnensystem ist eine Ebene, sind die Zwerggalaxien auch in einer Ebene um die Milchstraße herum verteilt, ne? Das könnte sich ja irgendwie so entwickeln. Problem ist aber, das kriegst du in den Simulationen nicht hin, ja. Und es macht doch keinen Sinn, weil die Verteilung dieser kleinen Satellitengalaxien, die ergibt sich aus der Schwerkraftwirkung, aus der Gravitation der ganzen Galaxienmasse. Mhm. Und das meiste der Galaxienmasse ist eben nicht in der sichtbaren Sternenscheibe drinnen, sondern in diesem dunkle Materie-Halo, in dieser quasi diffusen, kugelförmigen Ansammlung an dunkler Materie außen rundherum. Ja? Mhm. Das heißt, wenn die dunkle Materie da ist, wie wir davon überzeugt sind, dass sie es ist, ja, dann müsste sie durch ihre Gravitationswirkung diese Satellitengalaxien quasi regelmäßig, mehr oder weniger, ja, regelmäßig um die Milchstraße verteilen. Die zieht ja von überall in alle Richtungen, ne? Und weil die dunkle Materie, die meiste Materie, auch quasi symmetrisch, mehr oder weniger, ja, sphärisch, kugelförmig verteilt ist, sollten die Satellitengalaxien auch kugelförmig um die großen, um die jetzt in unserem Fall um die Milchstraße herum verteilt sein. Ja.
Okay, gut, ja.
Und sind sie aber nicht, sie bilden eine Art Ring, ja, und zwar ziemlich genau, oder mehr oder weniger, normal zur Scheibe der Milchstraße.
Also senkrecht also so dazu.
Rauf und runter, senkrecht dazu, genau.
Mysteriös.
Wie schräg ist das bitte?
Ja.
Ist total mysteriös, oder?
Ja, aber du hast ja gesagt, es gibt jetzt einen Grund.
Und es gibt jetzt eine Lösung dafür. Ich wollte nur zuerst irgendwie die Reichweite des Problems etablieren. Vor allem, es ist nämlich nicht nur ein Problem für irgendwie Zwerggalaxienforschung oder wie Zwerggalaxien verteilt sind. Nein, ich meine, es geht da wirklich um die Grundfesten unseres Verständnisses des Universums. Es geht um die dunkle Materie. Das war auch immer eins der Beispiele, die Befürworter von dieser Mondtheorie, dieser Modified Newtonian Dynamics Theorie da angeführt haben. Ja, so Leute, die quasi nicht an dunkle Materie glauben. Ne? Leute, die finden, dass dunkle Materie keine gute Erklärung ist für das, was wir beobachten. Und das war immer eins der Beispiele, warum sind die Satellitengalaxien der Milchstraße da in dieser komischen Ebene, ja, in diesem komischen Ring verteilt, der da senkrecht auf die Scheibe der Milchstraße steht, wenn die dunkle Materie rundherum symmetrisch verteilt ist. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und es ist, wie gesagt, so, dass man es in den Simulationen der Strukturen im Universum nicht hinkriegt, ja. Du kriegst die Simulationen nicht, die so eine Verteilung Du kriegst kein Endprodukt, ja, das die Verteilung der Zwerggalaxien so hat. Ja.
Genau. Und das liegt nicht daran, dass wir zu blöd sind dafür.
Was meinst du genau?
Naja, wenn die Simulation,
dass unsere Simulationen nicht gut genug
sind. Genau, dass wir einfach das Falsche simulieren oder sowas.
Naja, ja, wenn zum Beispiel halt alles anders ist, ne? Dann ist es wie immer, dass die Erklärung wäre, unser kosmologisches Modell stimmt einfach nicht. Das wäre jetzt keine Kleinigkeit, die man da irgendwie tweaken kann oder so, ja, sondern das ist ein grundlegendes Problem gewesen, ja? Das einfach nicht erklärbar war und in unserem Verständnis von der Strukturentwicklung da irgendwie überhaupt keinen Platz hatte, ja. Und Leute haben versucht, das zu erklären, haben immer neue Simulationen gemacht, bessere Simulationen. Man hat sich gedacht, ist das vielleicht ist dunkle Materie anders, ne? Das ist ja auch oft ein Thema, dass wenn Beobachtungen nicht so ganz gut dazu passen, dann vielleicht ist die dunkle Materie doch nicht kalt, sondern ein bisschen wärmer. Aber gut, das passt dann auch nicht wieder zu anderen Dingen dazu. Oder vielleicht werden die Satellitengalaxien da irgendwie so in Filamenten auf die großen Galaxien hingelenkt durch irgendeinen Prozess, was weiß ich, ja. Und die kommen hauptsächlich von oben und unten, diese Filamente, die da hinein akkretieren. Alle möglichen lustigen Theorien, aber nichts passt, ja. Es hat eigentlich nicht wirklich irgendwas funktioniert. Bis jetzt, dank einer wunderbaren neuen Studie von Till Sawala, oder wie auch immer man den ausspricht, von der Universität von Helsinki, und das ist auch in Nature publiziert. Und es ist ein tolles Paper und es ist auch eine wirklich tolle Erklärung und eine wirklich tolle Schlussfolgerung.
Ja, nein, das Paper
hören auch. Möchtest du raten, was
die Erklärung ist? Nein, Gottes Willen, ich habe keine Ahnung.
Du könntest eigentlich drauf kommen.
Ich kann schneller googeln.
Aber wenn's nicht
mehr voll, nein, also was könnte sein? Also wenn hat's was mit Gezeiten, mit Resonanzen, mit Kosai-Resonanz?
Nein.
Okay, na dann erzählt mir.
Aber netter Versuch. Das Lustige ist ja, wenn man sowas beobachtet, möchte man das erklären, ja? Man möchte da irgendwie, genauso wie du jetzt, ja? Es fällt einem ein, was könnte das sein? Sind irgendwelche, Resonanzen, bla, bla, bla. Und man kommt nicht auf die manchmal offensichtlichste Erklärung. Es ist Zufall.
Aha. Ja, das ich meine, wir sind halt cool nicht geeignet, wir Menschen. Wir wollen halt irgendwie, wir wollen Bedeutung und Zufall finden wir blöd.
Ja. Und es ist wirklich, also es ist extrem cool. Sie sind natürlich jetzt nicht hergegangen in dieser Studie und haben einfach gesagt, Zufall, sondern haben das alles genau untersucht. Und zwar mit neuen Gaia-Daten, indem sie die Geschwindigkeiten der Sterne in diesen kleinen Galaxien gemessen haben. Also Gaia hat die gemessen, ja, von selber. Gaia misst ja da alles, was da so draußen los ist, natürlich Sterne in der Milchstraße, aber eben auch, weil die auch da im Blickfeld sind, ja, Sterne in zum Beispiel den Magellanschen Wolken oder anderen größeren Zwerggalaxien, die um die Milchstraße herumfliegen, ja. Und so haben sie jetzt quasi durch die Geschwindigkeitsmessungen, die exzellenten, hochpräzisen neuen Geschwindigkeitsmessungen der Sterne in diesen Zwerggalaxien, die Bewegung der Galaxien rekonstruiert, ja.
Okay.
Und das ist jetzt, das hört sich jetzt irgendwie einfacher an, als es natürlich war. Es ist ja recht kompliziert auch beschrieben in dem Paper, dass sie quasi die Geschwindigkeit, also nicht nur aus der Geschwindigkeit der einzelnen Sterne, sondern aus noch einer Art Wahrscheinlichkeitsverteilung von den Sternen, ob sie zu den Galaxien gehören oder nicht. Da irgendwie, das haben sie da alles irgendwie durchgejagt und so weiter. Und so haben sie quasi die neuesten, genauesten, präzisesten, besten Geschwindigkeiten dieser Zwerggalaxien, also wirklich tatsächlichen Bewegungsgeschwindigkeiten, ja, Richtungen und so weiter, abgeleitet und sind drauf gekommen, dass erstens diese Ebene, ja, dieser Ring quasi gar nicht ganz so eng ist wie bis jetzt angenommen.
Okay.
Also die sind eigentlich ein bisschen breiter verteilt und dadurch ist die Besonderheit der Situation schon mal geschmälert. Ja. Aber das Hauptding, einige dieser Zwerggalaxien bewegen sich seitlich zur Ebene. Also diese Ebene, dieser Ring ist nicht quasi durch seine eigene Rotation da gestützt, sondern die bewegen sich in unterschiedliche Richtungen und sind nur grad zufällig scheinbar quasi in dieser Ebene angeordnet.
Also es ist so, wie wenn wir jetzt, sagen wir mal, vor, keine Ahnung, 500 Jahren uns hinsetzen und uns überlegen, warum um Himmels Willen die Sonne am Himmel genauso groß aussieht wie der Mond und warum der Mond gerade groß genug ist, um die Sonne komplett zu verdecken und was da für mysteriöse Gründe dahinter sind, dass eben, ja, obwohl der Mond sehr viel kleiner ist als die Sonne, warum der Mond dann eben trotzdem Himmel genauso groß wie die Sonne ausschaut und so und dann, ja, mittlerweile wissen wir halt, das ist halt einfach Zufall. Der Mond ist kleiner, aber näher dran, die Sonne ist größer, aber weiter weg und der Mond hat sich ja auch irgendwie im Laufe der Zeit von der Erde wegbewegt, wirkt sich weiter wegbewegen und ja, es ist halt, passt halt momentan gerade so, dass die scheinbare Größe des Mondes genauso groß ist wie die scheinbare Größe der Sonne. Da gibt es keinen tieferen Grund dafür.
Ja, genau so ist es. Und ich denke mir, bei wie vielen Dingen ist das noch der Fall, ne? Wo man immer Bedeutung da irgendwie und Gründe da irgendwie in Dinge hineinlegen will. Und in Wirklichkeit ist es oft wirklich einfach nur Zufall, ja?
Ja, das Problem ist, dass halt das, was wir uns als Bedeutung ausdenken oder als Ursache postulieren in der Wissenschaft, halt meistens sehr viel spektakulärer und attraktiver ist. Bei Planet 9 ist ja die gleiche Geschichte. Also da wissen wir jetzt noch nicht definitiv, was die Sache ist. Aber es gab ja damals so 2016, 17 rum, kam ja die letzte große Arbeit zur Planet 9 Kontroverse. Da wurden eben auch ein bisschen so wie bei der Satellitengalaxien-Geschichte, da wurden die Umlaufbahnen von weit entfernten Asteroiden analysiert und man festgestellt, dass die auch nicht gleich verteilt sind um die Sonne, weil eigentlich sollten sich diese Asteroiden ja auf rein mehr oder weniger zufällig verteilten Bahnen rund um die Sonne bewegen. Ja, ich erkläre es nicht warum, es gibt Gründe, warum das so ist, auch von der Entstehung her und weil die chaotischen Prozesse bei der Entstehung im Wesentlichen links und rechts und oben und unten rausgeschleudert werden aus dem Sonnensystem und sich dann halt irgendwie so sphärisch rundherum anordnen, ganz einfach gesagt. In Realität ist es ein bisschen komplizierter, aber im Wesentlichen, es gibt gute Gründe, warum die da alle irgendwie angeordnet sein sollten und die man beobachtet hat, waren aber nicht irgendwie angeordnet, sondern die waren halt dann, ja, die haben alle so, ja, ein bisschen so in die gleiche Richtung gezeigt und dann hat man so gedacht, okay, warum ist das so? Und einer der Gründe, warum das so sein könnte, wäre eben, da draußen ist noch ein größerer Himmelskörper, planetengroß, der mit seiner Gravitationskraft dafür sorgt, dass diese Asteroidenbahnen sich eben so anordnen. Ja, und da hat man auch jede Menge Vorhersagen gemacht, wo dieser Planet sein müsste, welche Umlaufbahn er haben müsste, welche Masse er haben müsste und ist natürlich ein medial absolut beeindruckendes Thema. Planet 9, unbekannter Planet im äußeren Sonnensystem. Also selbstverständlich, zu Recht, interessiert das die Menschen. Wir kriegen auch immer wieder Fragen zu Planet 9. Und vor ein paar Jahren oder letztes Jahr, wir sind noch nicht lange her, kam dann auch eine neue Arbeit raus, die gesagt haben, ja, wir haben jetzt schon ein paar mehr Asteroiden entdeckt und wir haben das nochmal statistisch analysiert und es spricht jetzt mit den aktuellen Daten, mit den neueren Daten, nichts mehr dagegen, dass das einfach Zufall ist, weil wir sehen halt bei weitem nicht alle Asteroiden, die da draußen rumfliegen, sondern halt nur eine Handvoll, eine Stichprobe und aufgrund der Art und Weise, wie wir beobachten, welche Himmelsregionen für uns zugänglich sind, welche Instrumente wir haben und so weiter, wenn man das alles in die Analyse mit einbezieht, ja, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass unsere Stichprobe halt gerade so ausschaut, als würde das irgendwie von einem Planeten gestört, in Wahrheit aber eigentlich gar nicht so ist. Also ja, da wissen wir es noch nicht, also nur weil wir sagen, das ist halt, die Asteroiden können auch ohne Planet 9 erklärt werden, heißt es nicht, dass es keinen Planet 9 geben kann da draußen, aber da ist halt auch, das ist halt in den Medien dann deutlich weniger intensiv berichtet worden, wenn da WissenschaftlerInnen sagen, naja, vielleicht ist alles nur Zufall.
Vielleicht ist alles nur Zufall. Schade eigentlich. Ja. Ich finde ja, der Zufall ist sowieso die große, am meisten unterschätzte Kraft, unter Anführungszeichen, die es im Universum gibt. Es ist, glaube ich, irgendwie alles sehr viel zufälliger, als wir das irgendwie wahrnehmen. Und sie haben auch genau eben das, was du beschreibst, diese sich anschauen, wie wahrscheinlich ist das überhaupt, ja, diese Art von Simulationen in dem Paper gemacht, diese Monte Carlo Simulationen, ja, nennt man das, ne? Und genau das ist ja das, was man machen muss, wenn man wissen will, wie wahrscheinlich eine bestimmte Zusammenkunft ist. Ja, wenn ich jetzt, ich gehe jetzt irgendwie da auf der Marie-Hilfer-Straße, in der Fußgängerzone rum und talala, und plötzlich treffe ich irgendwie einen alten Schulfreund und denke mir, wie unwahrscheinlich ist das denn?
Ja,
wir haben uns 30 Jahre nicht gesehen. Ja. Na, aber man nimmt immer an, dass Dinge dann irgendwie so wahnsinnig unwahrscheinlich sind oder dass da irgendwie eine Bedeutung dahinter steckt. In Wirklichkeit muss man sich einfach nur ausrechnen, na, wie oft gehe ich da irgendwie die Straße runter, wie viele Leute treffe ich, die nicht mein Altersschulfreund sind und so weiter. Ja, ich brauche quasi alle Parameter, die da mitspielen. Und randomisiere die, ja? Also ich mache die alle quasi zufällig oder ich kann sie einer bestimmten Verteilung folgen lassen, ja? Dass ein gewisser Wert eines Parameters ist wahrscheinlicher als ein anderer, das ist ja auch meistens in der echten Welt so, und dann mache ich mir da einfach irgendwie 10.000 zufällig zusammengewürfelte Systeme, ja, Galaxien zum Beispiel, und schau, wie die ausschauen, ja, und schau, in wie vielen von diesen 10.000, sagen wir jetzt mal, schaut das so und so aus, ja, und genau das haben sie eben auch gemacht mit den Satellitengalaxien der Milchstraße. Sie haben sich quasi angeschaut, wie wahrscheinlich ist so eine seltsame, unregelmäßige Verteilung, ja, weil obwohl sich da ein paar Galaxien in eine andere Richtung bewegen und nur zufällig gerade an der gleichen Stelle sind, ist es noch immer eine ziemlich außergewöhnliche, ungleichmäßige Verteilung, ja. Das ist immer noch so. Aber sie haben einfach geschaut, wie unwahrscheinlich ist das wirklich, und sind dann draufgekommen, dass es in ein paar Prozent, ja, so 2-5%, je nach Konditionen, ja, der Simulationen rauskommt, dass die Satellitengalaxien genauso asymmetrisch oder sogar noch asymmetrischer verteilt sind.
Ja, das ist halt auch. Ja,
das ist nicht viel, aber es ist auch nicht super unwahrscheinlich. Wir leben in einer Galaxie, die eine eher unwahrscheinliche asymmetrische Verteilung ihrer Satellitengalaxien hat, aber eben jetzt nicht, es wirft jetzt nicht irgendwie unsere Vorstellung über das Universum da komplett um.
Ja. Ja, das Problem ist halt auch, dass wir jetzt rein vom Menschsein her, die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, halt auch nicht darauf ausgelegt sind, Zufälle als Zufälle zu betrachten. Also wir tun überall Bedeutung rein. Das sieht man auch bei diesen Pareidolien. Also wir sehen ja überall Gesichter, Strukturen, Dinge, selbst wenn überhaupt nichts ist, ja, weil halt unser Gehirn so funktioniert, dass alles, was irgendwo annähernd in die Struktur von einem Gesicht gebracht werden kann, wir sofort als Gesicht wahrnehmen. Ja, darum haben wir am Mars das Marsgesicht gesehen, obwohl da einfach nur halt ein paar Krater existieren. Das heißt, bei den Dingen, die halt irgendwie passieren, ist es genauso. Wenn irgendwas passiert, dann ist unser Gehirn quasi darauf ausgelegt, davon auszugehen, dass irgendeine bewusste Handlung das verursacht hat, was da passiert ist. Und das ist einfach halt mal so passiert. Ja, so funktionieren wir nicht. Und das ist der Grund, wenn, aus dem Grund gibt es Religionen, aus dem Grund gibt es Verschwörungstheorien, ja, genau, und so weiter. Also das steckt so tief in uns drin, dass es eh ein Wunder ist, dass wir ja zumindest mit den wissenschaftlichen Methoden halbwegs dahinter schauen können und uns da irgendwie rausholen können aus unserem menschlichen Denken und da irgendwie sehen können, dass da doch ab und zu mal was halt einfach so passiert, ohne dass irgendwas dahinter steckt.
Und es ist schon lustig, dass genau das die Wissenschaft leistet, nämlich nicht quasi nicht nur Erklärungen liefern oder Gründe oder was auch immer, sondern auch uns manchmal sagen, es ist einfach nur Zufall. Da steckt nichts dahinter.
Wissenschaft, erfolgreich, cool, verdirbt den Spaß seit ein paar hundert Jahren.
Yeah, aber irgendwie, ich meine, ich finde das so cool. Ja? Dass ich kann mich erinnern, damals, das waren immer noch so die Mondleute so, haha, ja, aber die Verteilung der Zwerggalaxien, haha, das könnt ihr nicht erklären. So, Mist. Ja. Und das war irgendwie so lang beschäftigt uns ein Problem. Und dann stellt sich heraus, das ist einfach eine zufällige Konstellation, ne? Die ist schon auch asymmetrisch, aber doch zu einem Großteil zufällige Konstellation dieser Satellitengalaxien. Das ist einfach, ja, da zerbrichst du dir den Schädel und dann das.
Tja.
Aber es ist auch schön zu sehen, dass irgendwie was weitergeht, oder? Weil oft denke ich mir, wenn ich dann schon längere Zeit mich nicht wieder erkundigt habe, so was es so Neues in meinem Feld gibt, ja, in meinem ex-wissenschaftlichen Feld, dann liest man da wieder ein bisschen was und da ist irgendeine Kleinigkeit und da ist irgendeine Kleinigkeit. Aber dass mal so richtig ein Problem, das einen quasi selber beschäftigt hat damals, dann plötzlich eine Lösung gefunden hat, das ist ja schon auch cool.
Ja.
Man sieht das, was weitergeht.
Ja, ja, das widerspricht ja dem, was du am Anfang gesagt hast, dass in der Wissenschaft nichts mehr weitergeht.
Ja, aber, genau.
Ja, aber überraschenderweise für die nächste Folge habe ich auch schon ein bisschen nach Material gesucht und ich habe schon vor längerer Zeit, also vor ein paar Wochen, etwas gefunden, was im Wesentlichen ja fast identisch ist mit der Geschichte, die du erzählt hast. Also strukturell identisch ist. Also es geht nicht um Galaxien, sondern es geht auch um ein Problem aus meinem Arbeitsfeld, ein Ding, mit dem ich mich früher auch wissenschaftlich beschäftigt habe, wo auch lange Zeit etwas, ein Problem existiert hat. Gut, das Problem hat nicht so viele Menschen interessiert wie das Satellitengalaxienproblem, aber es war auch ein Problem, also ein Phänomen, wo man nicht wusste, worum das herkommt. Und ich rede beim nächsten Mal drüber, aber es ist interessant, dass du auch sowas gefunden hast.
Dass auch eine ähnliche zufällige Lösung gefunden hat. Na gut, nein, du nicht spoilern, weil sonst hast du ja kein Thema mehr fürs nächste Mal.
Ja, nein, jetzt ist schon was hinten zur Not. Aber ja, es ist interessant. Ja, also wie gesagt, ab und zu sind die Dinge einfach so, wie sie sind, ohne dass es eine tiefere Ursache dafür gibt.
Ja, und wenn ihr euch wieder mal irgendwie in irgendwas festgerannt habt und euch den Schädel zermartert, wie kann das nur sein? Was steckt da dahinter? Warum? Und was ist die Erklärung dafür? Dann überlegt euch, kann es sein, dass es einfach nur Zufall ist?
Das ist irgendwie sehr nihilistisch, die Folge heute. Wir sind sehr deprimierend angefangen.
Ja, aber fröhlich. Und fröhlich jetzt nihilistisch. Das ist die Grundlage der Freiheit, oder? Dass man kann die Bedeutung, die Dinge haben, sich selber aussuchen. Also natürlich, weißt du, nicht immer, nicht alles. Es gibt Dinge, die sind furchtbar und bla, bla, bla und haben, ja. Aber wenn die Dinge nicht so bedeutend sind oder keinen tieferen Grund oder was auch immer vielleicht haben ab und zu mal, dann ist die Bedeutung die wir den Dingen geben und die wir uns aussuchen. Und das ist doch eigentlich ein positiver Gedanke, oder?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich dir jetzt folgen kann, was du da sagst. Also nur weil wir wissen, dass es keine tiefere Grund gibt, warum die Satellitengalaxien sich in der Scheibe anordnen, heißt ja nicht, dass wir uns irgendwas ausdenken können, warum es so ist.
Das habe ich auch nicht gemeint. Aber es ist einfach, bei manchen Dingen ist es so, dass man, wenn man irgendwie das Gefühl hat, das muss alles irgendwie eine Bedeutung haben oder was ist die Bedeutung, dann ist man da irgendwie ein bisschen gefangen oder unfrei oder gefesselt, oder? An den eigenen Drang, in allem die Bedeutung zu finden.
Hast du vor, also, diesem Jahr, im neuen Jahr, deine eigene Religion zu gründen?
Nein, widmen wir uns doch lieber den Fragen, ja, oder?
Bitte, ja.
Gibt schon genug Religionen da draußen. Fragen, Fragen. Ihr habt uns wieder sehr viele Fragen gestellt und es tut uns wirklich leid. Wir können immer nur eine kleine Auswahl in die Sendung nehmen, sonst würde sie einfach 5 Stunden dauern, anstatt den eh schon viel zu langen 2 Stunden, die sie meistens dauert. Aber ich habe ein paar ausgewählt und zwar auch wieder welche, die ein bisschen zum Thema passen. Mhm. Nämlich zum dunkle Materie-Thema, weil das ist ja eigentlich das underlying Theme, oder? Na, es ist jetzt alles dank der herausgefundenen Bedeutungslosigkeit der Asymmetrie der Zwerggalaxien der Milchstraße, ist alles okay mit der Lambda-CDM-Modell und alles okay mit der dunklen Materie und ihrer Verteilung. Wir müssen uns nicht vom Konzept der dunklen Materie verabschieden. Fragen zur dunklen Materie kamen von Maureen. 95% sind dunkle Materie, schreibt er. Und
Sie? Maureen ist, glaube ich, ein weiblicher Name.
Dabei habe ich das E-Mail so aufmerksam gelesen, es ist mir nicht aufgefallen. Kann sein.
Behauptet, also kann auch sein, dass es was anderes, oder Maureen?
Ach, schon wieder.
Ja, ich habe keine Ahnung.
Wie auch immer. Sag, wenn du Lust hast, sag uns. Oder es ist ein
oder vielleicht war es eine Gruppe hier, die Typen, die in Spanien gelebt haben, da.
Die Maureen.
Das ist das ganze kollektives E-Mail. Muslimisches Berbervolk in Nordafrika, sagt die Wikipedia. Also falls hier uns ein muslimisches Berbervolk aus Nordafrika geschrieben hat, dann ja auch schöne Grüße. Aber da steht auch dabei, sie kommen aus Darmstadt. Oder sie kommt aus Darmstadt oder er kommt aus Darmstadt.
Folgende Frage über die dunkle Materie und ihre Verteilung, nämlich, na, wenn 95% der Materie dunkle Materie sind und so weiter, bla bla bla, ist die Frage, ist diese Materie gleichmäßig verteilt? Sind das einzelne dunkle Materie-Wölkchen? Wissen wir, wo die dunkle Materie ist? Und wie weit müssten wir reisen, um eine Probe entnehmen zu können? Und könnte man die einfach in ein Schraubglas packen?
Also, wenn ich jetzt mal kurz antworte, bevor du lang und korrekt antwortest. Okay. Du musst gar nicht weit reisen, du kannst das in ein Glas packen, aber es wird nicht drin bleiben.
Ja, na, das ist ganz viel länger hätte ich auch nicht geantwortet. Ja. Also, die dunkle Materie ist überall eigentlich, ja, und wir wissen, wo sie ist und sie fällt dort eher ins Gewicht, wo sehr wenig normale Materie nur mehr ist und sie ist einfach viel loser und lockerer verteilt und drum ist das meiste dieser dunklen Materie eben quasi in großen, kugelförmigen, mehr oder weniger, ja, haarlos um die Galaxien herum verteilt, ja.
Also ich habe, glaube ich mal, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich habe irgendwo mal gelesen, dass so Abschätzungen, wie viel dunkle Materie sich so im Volumen des Sonnensystems finden würde und das war eine erstaunlich geringe Menge. Fällt das gerade nicht ein?
Also erstaunlich geringe. Also es ist schon so, dass in den Zentren der Galaxien, dass da auch mehr dunkle Materie ist oder dass die dunkle Materie Dichte auch quasi vom Zentrum hin nach außen hin ein bisschen abnimmt, ja? Aber eben nicht so stark wie die normale Materie, weil sie eben nicht klumpt, weil sie nicht mit sich quasi interagiert. Und interagiert bedeutet elektromagnetisch interagiert. Ja, sie interagiert natürlich schon gravitativ, aber du kannst sie nicht in ein Schraubglas packen, weil etwas, das in einem Glas drinnen ist, mit der Begrenzung des Glases, also mit dem Glas selber, elektromagnetisch interagiert, um im Glas drinnen zu bleiben, ja. Und das tut diese dunkle Materie nicht. Das heißt, sie würde dir sofort einfach wusch raussiffen und wäre verloren, auch wenn du weit, weit gereist wärst, um eine Probe zu entnehmen. Aber du könntest eigentlich einfach ein Schraubglas quasi vor deiner Nase einmal irgendwie vorbei schwenken. Und wirst feststellen, dass auch nicht viel drin ist aus der Luft. Nein, blöde Idee. Also nein, kann man nicht, und obwohl sie überall ist. Und die nächste Frage passt da gleich dazu. Clara hat nämlich auch eine Frage zur dunklen Materie und eben zu diesem Interagieren oder dem Nicht-Interagieren der dunklen Materie. Und sie fragt sich, ob die dunkle Materie, weil sie ja eben nicht interagiert, auch in uns drinnen ist.
Einen Moment, ich habe gerade noch die Information gefunden, also das ist eine so Abschätzung, also die Erde würde ungefähr die Masse von dunkler Materie spüren, die der Masse von einem Asteroid entspricht, so ein typischer Asteroid. Das ist das, was so im Sonnensystem quasi dunkler Materie auf die Erde wirkt. Ein Asteroid ungefähr so groß.
Im ganzen Sonnensystem?
Genau.
Gar nicht so wenig, aber gut, na doch, im Vergleich natürlich, was da an normaler Materie da ist, ja.
Genau, erzähl die andere Frage, weil der ich habe jetzt gerade nur mit einem halben Ohr zugehört, weil ich noch gesucht habe, aber da habe ich glaube ich auch was dazu noch irgendwie von früher. Ne? Aber stell nochmal die Frage und dann.
Die Frage war, ob die dunkle Materie in uns drinnen auch existiert, also ob die in uns drin ist, weil sie ja eben nicht mit der normalen Materie interagiert, also zusammenstößt, ja, kann dann einfach dunkle Materie in uns drinnen sein.
Ja.
Würde ich auch sagen, ja. Also es ist ja so, wie zum Beispiel, wir wissen so nicht, was es ist, ja. Wir wissen nicht, was die dunkle Materie ist, aber wenn sie so ein nicht oder fast nicht interagierendes Teilchen ist, wie zum Beispiel eins, das wir sehr gut kennen, das Neutrino, da rauschen ja, du wirst mir auch gleich die genaue Zahl sagen, aber jede Sekunde, ich weiß nicht, wie viele Dutzend sehr Milliarden viele. Neutrinos durch uns durch.
Ja, da ist also, jetzt keine genaue Zahl, aber es sind sehr viele.
Es sind sehr, sehr viele. Und die fliegen durch uns durch, ja. Ich glaube, irgendwie jeder Quadratzentimeter 10 Milliarden oder so, größenordnungsmäßig, 10 Milliarden Neutrinos. Und das Neutrino ist eben auch so eine Art nicht oder sehr wenig, kaum interagierenden Teilchens. Ja? Also das ist quasi, die dunkle Materie könnte ähnlich sein. Es sind keine Neutrinos, aber es könnte ähnlich sein. Also würde die dunkle Materie genauso einfach unbeeindruckt durch uns durchrauschen.
Ja, die Frage ist, ob es wirklich unbeeindruckt ist. Ich habe mich nämlich erinnert und ich habe es auch gefunden. Ich habe im Jahr 2015 einen Artikel geschrieben über eine Arbeit, die im Jahr 2015 erschienen ist. Ich weiß gerade nicht, die ist tatsächlich, glaube ich, in Physics Letters, also wirklich in einer echten Fachzeitschrift erschienen, von zwei Forscherinnen oder einem Forscher, einer Forscherin, einer von der Uni Novosibirsk und der anderen von irgendeiner französischen Uni, glaube ich, ist das. Ist eigentlich auch egal, wo die genau herkommen. Ich wollte sagen, dass es tatsächlich echte Forschungsarbeit ist von echten ForscherInnen, weil der Titel ein bisschen, ja, verrückt klingt. Also der Titel dieser Arbeit lautet Dark Matter as a Cancer Hazard. Also dunkle Materie als Krebsrisiko. Ui. Oder kann dunkle Materie Krebs auslösen?
Das ist nicht echt.
Doch, das ist echt. Das bezieht sich auf einen anderen Artikel, der im Jahr 2012 erschienen ist und der genau das probiert zu beantworten, was der Inhalt der Frage war. Das ist ein Artikel von, auch hier, ich weiß gerade nicht, wo die jetzt her sind, Catherine Fries und Christopher Savage, auch irgendwo, vermutlich englischsprachige Unis. Die haben einen Artikel geschrieben, Dark Matter Collisions with the Human Body, und haben halt da probiert abzuschätzen, wie viele dunkle Materie Teilchen, wenn da wirklich überall halt im Universum dunkle Materie hin und her saust, dann werden die ab und zu mal auf den menschlichen Körper treffen und dann halt im größten Teil unbeeindruckt, wie du sagst, durchsausen, aber ein bisschen, zumindest wenn man von den Arten dunkle Materie ausgeht, von denen wir halt momentan ausgehen, dass dunkle Materie sein könnte, also so hypothetische Elementarteilchen, die eher schwach wechselwirken, dann können die trotzdem noch ab und zu mal eben doch noch irgendwo mit einem Molekül, einem Atom in Wechselwirkung treten. Und die Zahlen waren sehr, sehr gering. Ja, also pro Jahr gibt es 3 Kollisionen von dunkler Materie mit den Sauerstoffatomen bei uns im Körper und 22 Kollisionen mit Wasserstoffatomen, ja, weil wir mehr Wasserstoffatome drin haben. Also 35 Kollisionen pro Jahr im Körper. Und wie gesagt, wir haben halt viele Atome im Körper. Also das ist quasi nix. Aber es passiert
aber
trotzdem.
Wie kann man sich das ausrechnen, wenn man nicht weiß, wie die dunkle Materie geartet ist?
Naja, teilchenphysikalisch. Du kannst halt verschiedene Modelle nehmen, weil es gibt ja theoretische Modelle, die sagen, okay, dunkle Materie könnte aus dieser Art von Elementarteilchen bestehen. Ja, also diese WIMPs, ja, die schwach wechselwirkenden Elementarteilchen. Ja, und die kannst du halt irgendwie teilchenphysikalisch beschreiben und dann kannst du auch einfach ausrechnen, okay, wie die Wechselwirkung von einem so Wimpteilchen mit einem Wasserstoffatom, einem Sauerstoffatom ausschaut und mit welcher Wahrscheinlichkeit da eben nichts passiert und mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Wechselwirkung stattfindet. Das ist ja so Standard in der Teilchenphysik, dass du halt solche Wechselwirkungen zwischen Teilchen ausrechnen kannst. Also das ist ja der Job der Teilchenphysik. Und dann musst du halt nur noch abschätzen, wie viele Atome gibt es so im Körper von den verschiedenen Sorten und dann, ja, tust das Ganze durchrechnen. Es ist im Prinzip nichts anderes, als die Leute machen, wenn sie so Experimente designen, die halt tatsächlich dunkle Materie nachweisen sollen. Es gibt ja auch so, so Neutrino-Detektoren.
Ja, und darum waren die ja auch schon so erfolgreich, ne?
Ja, ne, aber zumindest bei den Neutrino-Detektoren schon. Ja, also da hat man ja schon.
Ja, gut, aber Neutrinos, Neutrinos.
Aber da kannst du auch ausrechnen.
Die ja schon seit langem.
Ja, aber da kannst du auch ausrechnen, okay, du brauchst so und so viel Wasser, wo halt so und so viel Wasserstoff und Sauerstoffatome drin sind. Du brauchst so eine große Menge an Wasser, damit dann im Schnitt von den Milliarden, aber Milliarden Neutrinos, die durchfliegen, irgendwie 10 dann tatsächlich wechselwirken. Das kannst du ausrechnen, wie viel Wasser du brauchst, um eine gewisse Menge zu finden. Und mit der gleichen Art von Rechnung kannst du halt auch ausrechnen, wenn dunkle Materie aus dieser Art von Teilchen bestehen würde, dann würden halt 35 Wechselwirkungen pro Jahr stattfinden. Das war die Ausgangslage und die Sache mit dem Krebs, die haben halt dann gesagt, okay, wenn das so ist, bei dieser Wechselwirkung, da wird ja auch Strahlung frei, ja, und kann die dann tatsächlich etwas anstellen im Körper, weil, wie gesagt, also so halt, ja, Strahlung ist ein bisschen kompliziert, kommt darauf an, welche Art von Strahlung und so weiter, da kommen noch ein paar andere Sachen mit dazu, das ist alles noch ein Eck hypothetischer als die erste Arbeit, da geht's um Spiegelmaterie und irgendwie sowas. Also es ist alles sehr, sehr kompliziert. Ich will jetzt gar nicht erklären, was Spiegelmaterie ist. Ja, es hat auch was mit dunkler Materie zu tun, aber noch eine hypothetischere Art. Ja,
hast denn du deine Weihnachtsferien verbracht in Magic Land?
Nein, das ist
Spiegelmaterie.
Ja, das heißt so.
Na, also, egal.
Ja. Jedenfalls, okay. Ich wollte, also das, wenn das so wäre, also wenn dunkle Materie aus dieser speziellen Art von Elementarteilchen besteht, dann kann die halt so wechselwirken, dass bei der Wechselwirkung irgendwie Strahlung, Energie, so viel Energie frei wird, die dann eben die Zellen im Körper schädigt, wodurch dann Krebs entsteht und so weiter. Aber auch da kommen sie am Ende drauf, dass das sehr unwahrscheinlich ist und das ist eigentlich auch die Art, das ist eigentlich auch das Resultat, auf das man eigentlich auch ohne die ganze Physik dahinter kommen könnte, weil wenn dunkle Materie wirklich überall ist, und dunkle Materie tatsächlich Krebs auslöst, ja, dann wären wir alle tot. Also, weil, also wenn die gefährlich für uns Menschen ist, dann gäbe es nicht, weil die ist halt
überall. Proof by existence.
Genau, ja. Aber wenn es ist halt trotzdem, ich sag dann immer, es ist gut, dass Menschen sich das angeschaut haben, weil wer gut, weiß.
Dass wir darüber geredet haben,
ja. Wer weiß, was
ja, nein, es stimmt. Also wenn man sagt, so, wenn die dunkle Materie irgendwie so ist, wie wir es bis jetzt quasi wissen, dass sie nicht ist und dann das und das macht und machen könnte, dann ist es, besteht trotzdem keine oder eine vernachlässigbare Gefahr für unsere Körper. Aber ja, sie ist in uns. Und die Frage geht aber noch weiter.
Ja.
Clara fragt nämlich auch, wie die dunkle Materie quasi verteilt ist im Universum, wenn sie ja nicht interagiert oder klumpt und warum es dann ja überhaupt quasi Ansammlungen von dunkler Materie gibt. Da kommen jetzt wir jetzt wieder zu dem zur Bedeutung des Wortes interagieren. Was damit gemeint ist, ist eben elektromagnetisch, ja, also das Zusammenballen von Materie, das ist ein elektromagnetischer Effekt. Mhm. Und das macht die dunkle Materie nach unserem Wissen nicht. Aber sie interagiert schon natürlich durch ihre Anziehungskraft, durch ihre Gravitation und dadurch klumpt sie quasi auch zusammen, aber eben nicht so richtig, nicht so wie normale Materie. Und darum ist sie so diffus verteilt, ja.
Genau.
Und der letzte Teil der Frage ist dann, wenn die dunkle Materie beim Urknall entstanden ist, wie sie sich dann überhaupt im Weltall verteilt hat?
Naja, weil das Universum sich ausgedehnt hat und alles, was damals in einem Punkt zusammen war, ist halt dann im Laufe der Zeit überall hingekommen.
Genau, also genauso wie die sichtbare Materie, die normale Materie auch, ja. Die hängen ja irgendwie schon zusammen und sind aneinander gekoppelt durch ihre Gravitationswirkung, ihre gegenseitige. Das heißt, überall, wo Materie ist, ist auch dunkle Materie und mehr oder weniger auch umgekehrt. Aber eben nicht ganz, ne? Was wir ja schon im Problem der Missing Satellites gesehen haben. Da ist viel dunkle Materie da, aber wenig Sterne und so weiter. Also die Unterschiede in dem Verhältnis zwischen dunkler Materie und normaler Materie, die es so gibt, die bescheren uns die Strukturen, die wir sehen können und haben, ja. Und dann habe ich noch eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht und vielleicht für dich als Himmelsmechaniker leicht zu beantworten ist. Nämlich, Christian hat eine Frage, die sich auf den Weltraummüll bezieht. Und er möchte wissen, ob vielleicht auf lange Sicht hin zu erwarten wäre, dass sich da eine Art Scheibe bildet, dass es zu einem Saturn-ähnlichen Weltraummüllring um die Erde kommen könnte. Oder ob die einfach so quasi abstürzen.
Ja, der Zeit. Ja und nein. Also Weltraummüll ist wie jeder Müll tatsächlich ein Problem. Ja, vor allem, weil im Gegensatz zum meisten Müll, der bei uns auf der Erde rumliegt, der Weltraummüll nicht so schnell verschwindet. Also es gibt natürlich bei uns auch irgendwie so Plastikzeug und sowas, was ewig bleibt, aber irgendwann, früher oder später, ist dann halt doch mal alles irgendwie verrottet bei uns auf der Erde. Und beim Weltraummüll ist es ein bisschen anders. Also es gibt natürlich Müll, der so weit unten in der Atmosphäre ist, dass er im Laufe der Zeit runtergeht. Durch die Reibung mit der Atmosphäre, dann fällt der Schrott natürlich runter, verglüht in der Atmosphäre, kann man immer wieder beobachten. Also Teil der Sternschnuppen, die wir so gerne sehen, das sind irgendwelche Weltraumschrottteilchen. Aber Zeug, das weit genug oben ist, das bleibt halt dann auch dort und das kann dann auch sehr lange dort bleiben. Und da kann es dann tatsächlich sein, dass wir ein Problem kriegen. Hast du schon mal vom sogenannten Kessler-Syndrom gehört?
Nein.
Das hat ein amerikanischer Astrophysiker, Donald Kessler hieß der, irgendwann so in den 70ern, glaube 78 war es, entdeckt. Das ist im Wesentlichen so eine Kaskade. Also wenn du eine gewisse Grenze überschreitest, was die Menge an Weltraummüll angeht, dann steigt die Wahrscheinlichkeit dramatisch, dass zwei von den Dingern zusammenstoßen. Ja, und wenn Weltraummüll zusammenstoßt, denn das sind ja durchaus hohe Geschwindigkeiten, mit denen das Zeug unterwegs sind. Das sind irgendwie so im 10, 20 Kilometer pro Sekunden Bereich, mit denen sich ja im Weltall bewegen. Und das heißt, wenn die zusammenstoßen, dann zerbröselt die noch mehr. Das heißt, jede Kollision erzeugt noch mehr Weltraummüll und je mehr Weltraummüll, desto größer wird die Chance auf eine Kollision. Das heißt, irgendwann gibt es dann so einen Punkt, ja, so eine sich selbst verstärkende Feedbackschleife und dann kann es eben sein, dass ja wirklich so viel Müll da oben ist, dass das Wachstum exponentiell weitergeht. Und dann hast du halt wirklich keine Scheibe, sondern am Anfang eine Wolke, die um die Erde rum ist, voller Weltraummüll. Wie sich die dann tatsächlich entwickeln wird, das müssen wir uns im Detail anschauen, weil da geht dann nicht mehr nur die reine gravitative Wechselwirkung mit ein, sondern da hast du auch irgendwie so Strahlungsdruck und alles so Klumpen mit. Aber wenn was lange genug sich selbst überlässt, dann wird auch mit der Wolke, mit der Trümmerwolke das passieren, was mit den Saturnringen passiert ist, dann würden die sich wahrscheinlich auch ringförmig anordnen um die Erde rundherum. Aber es ist was man nicht ausprobieren sollte. Das Problem ist, es ist halt wahnsinnig schwer, Weltraummüll loszuwerden, wenn er mal da ist. Also und bitte, ich bitte von Einsendungen der Weltraumputze von Spaceballs abzusehen. Ich weiß nicht, wie oft ich das Bild schon bekommen habe. Jedes Mal, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit Weltraummüll erwähne, dann kommt die. Ja, wäre schön, wenn es sowas gäbe, geht aber nicht. Ja, also der Weltraum ist viel, viel zu groß, auch der erdnahe Weltraum ist viel, viel zu groß, als dass ich da jetzt quasi einfach so wie mit einem Straßenkehrfahrzeug rumfahren könnte und alles so mal wegsaugen, sondern du kannst im Prinzip nur dir vorher ein großes Stück Weltraummüll aussuchen und sagen, da fliege ich jetzt hin und das packe ich jetzt ein und das schiebe ich in die Atmosphäre runter, dass es verbrennt oder irgendwie sowas. Oder ich schiebe es ganz weit weg von der Erde, dass es irgendwie in freien Weltraum entkommt. Aber das Problem ist, um das zu machen, muss ich ja erst wieder eine Rakete ins All schicken und bei jedem Raketenstart entsteht neuer Weltraummüll, zwangsläufig, weil halt irgendwelche gefrorenen Treibstofftropfen entstehen, weil irgendwelche Teile absplittern, irgendwelche Farbsplitter, irgendwas, es kommt immer irgendwas ab. Ja. Und es gibt jede Menge Möglichkeiten, wie man so Weltraummüll entfernen kann. Du kannst auch von der Erde aus mit großen Lasern drauf feuern, das geht auch, wenn das klein genug ist, aber wenn wir jetzt die Erde voll mit gigantischen Lasern packen, die in der Lage sind, ein paar hundert bis tausend Kilometer im Weltall irgendwelche Dinge abzuschießen, Naja, ich weiß auch nicht, ob das so
schlechte
das Beste Idee wäre, weil irgendwann kommt mir auf die Idee, dass man Vomar das auch hinschießen kann. Ja. Wahrscheinlich. Also ja, das ist noch ein ungelöstes Problem, das wir haben.
Aber wir sind noch mittlerweile noch weit von den Weltraummüllringzuständen entfernt.
Oder? Ja und nein. Also ich meine, wir haben schon Kollisionen gesehen zwischen Satelliten. Das ist ja passiert. Ich weiß gerade das Datum nicht auswendig. Ich muss mal schauen. Ja, 2009. Da ist Iridium 33 und Kosmos 2000 irgendwas. Ja, also ein russischer Kosmos-Satellit. Ich weiß nicht, für was die Russen Kosmos-Satelliten gehabt haben. War das Spionage oder Erdbeobachtung? Keine Ahnung. Und Iridium Kommunikation. Ja, und die sind, die sollten eigentlich in Abstand von 600 Metern vorbeifliegen. Ist dann aber bei 600 Metern, ja, da kommt es dann wirklich, da muss man wirklich extrem genau rechnen. Und sind halt nicht vorbeigeflogen, sondern zusammengekracht. Und man hat halt festgestellt, dass da tatsächlich ungefähr 2.500 größere Bruchstücke entstanden sind, also Wahnsinn. Bis zu 10 Zentimeter groß und ein paar hunderttausend kleinere. Boah. Ja, und das ist eine Kollision zwischen Satelliten. Und jetzt schau dir an, wie viele Satelliten wir raufschicken ins All. Also diese ganzen Megakonstellationen, die wie heißt das Internet-Dingens da vom Elon Musk?
Starlink
und die ganzen anderen Amazon und die machen ja alle OneWeb und was es da alles gibt. Jetzt schicken wir da wirklich Hunderttausende von den Dingern rauf, wenn diese ganzen Pläne umgesetzt werden. Dann, würde es mich wundern, wenn die nicht ab und zu mal zusammenstoßen würden. Also ich kann jetzt, ohne jetzt wirklich die Forschungsarbeiten von Kessler nochmal anzuschauen, nicht genau sagen, wie weit wir entfernt sind von so einer katastrophalen Kollisionskaskade. Das ist ein schönes Wort, katastrophale Kollisionskaskade. Ja, aber das ist halt das Problem. Wenn die mal angefangen hat, dann hört die auch nicht mehr auf. Also dann hat sie angefangen, dann geht das nicht mehr, dann können wir auch nichts mehr machen, dann können wir zugucken. Aber ja, schauen wir mal. Also momentan noch nicht, aber es ist halt wie so oft, meistens fangen wir erst an, dann an ein Problem ernst zu nehmen, wenn es schon so ernst ist, dass man eigentlich nichts dagegen tun kann.
Oder wenig, ja, das kommt irgendwie bekannt vor, ne? Eine Frage haben wir noch,
ja,
die auch von einem Christian kommt, aber von einem anderen Christian. Ja. Und eine ähnliche Frage ist, obwohl sie dann doch auf was anderes abzielt. Aber die Frage lautet, verbrennt ein Objekt in der Atmosphäre auch dann, wenn es nur ganz langsam in die Atmosphäre eintaucht? Und er hat diese Frage entwickelt, wollte ich sagen. Diese Frage ist ihm eingefallen, als er vor einer Weile den Film Red Planet gesehen hat, wo Astronauten aus ihrem Raumfahrzeug ausstiegen und dann langsam der Marsoberfläche entgegengestanden sind. So schreibt er das, ja, ganz gut beschrieben. Ja. Und dass die einfach gelandet sind, ohne zu verglühen. Ich kenne den Film Red Planet nicht, aber es hört sich wild an. Ist das prinzipiell möglich, Florian?
Ja, also ich meine, dass die verglühen, liegt ja tatsächlich daran, dass die halt mit so hoher Geschwindigkeit kommen, weil du brauchst halt, um von der Erde aus ins All zu kommen, brauchst halt mindestens mal diese kosmische Geschwindigkeit von 11, irgendwas Kilometer pro Sekunde, sonst kommst du von der Erde nicht dauerhaft weg und umgekehrt heißt es, dass alles, was halt ja im freien Fall auf die Erde fällt, mit mindestens 11 Kilometer pro Sekunde auf die Erde draufkommt. Das ist quasi,
sonst wird's vorbeifallen, ne?
Sonst geht's. Also das heißt, und weil das eben so schnell kommt und sich dann eben mit dieser Geschwindigkeit so schnell durch die Luft bewegt, jetzt ganz vereinfacht gesagt, hat die Luft keine Zeit zum Ausweichen und drum kommt's eben zu dieser starken Reibung und drum kommt's zu der Hitzung. Wenn ich da auf die Bremse steig, vereinfacht gesagt, und dann sehr sehr langsam runterkomme, ja klar, dann wird's nicht heiß. Also sieht man auch zum Beispiel bei interplanetaren Staubteilchen. Die haben halt eine sehr geringe Masse und im Vergleich zu ihrer geringen Masse eine große Oberfläche, weil die halt so winzig sind, dass die sind halt quasi nur Oberfläche und haben eine geringe Masse. Das heißt, die werden so schnell gebremst, sobald sie in die Atmosphäre eintreten, dass sie dann, ja, dass die Zeit nicht reicht, dass die verglühen und dann, ja, drudeln die einfach so runter auf den Boden, ohne dass irgendwie großartig was passiert. Das heißt, im Gegensatz zu den Sternschnuppen, die ein bisschen größer sind, das sind so halt ja Zentimeter, Millimeter große Dinger, die haben noch ausreichend Geschwindigkeit, dass sie halt verglühen in der Atmosphäre. Aber das ganze kleinere Zeug, wirklich der Staub, der rieselt da einfach runter. Und weil er eben langsam genug ist. Das heißt, es ist durchaus möglich, ich kann mich jetzt auch nicht mehr erinnern, dass ich Red Planet gesehen habe oder nicht, aber Wenn man langsam genug ist, klar, dann kommt man ohne Verglühen runter.
Aber man muss ja, um überhaupt in einer Umlaufbahn um den Mars oder irgendeinem Planeten zu bleiben, mit seinem Raumschiff recht schnell im Vergleich zu dem Planeten quasi unterwegs sein, ne?
Genau.
Und dann kannst du nicht einfach aussteigen und runterschweben, weil du bist ja erstens schon schnell unterwegs. Wenn genau. du bremst, wirst du ja aber von dem Planeten natürlich angezogen und beschleunigt. Das heißt,
Ja, Himmelsmechanik
ist... Das mit den Astronauten, glaube ich, die da einfach aussteigen und dann runterschweben.
Ja, Himmelsmechanik ist hinterhältig, also die ist auch kontraintuitiv, dass man eben, wenn man auf die Bremse steigt, dann passiert nicht unbedingt das, was man glaubt, das passiert, wenn man im Auto auf die Bremse steigt oder sowas. Also das ist ein bisschen kompliziert, aber wenn man jetzt irgendwie einen Weg fände, da jetzt irgendwie in der Atmosphäre langsam zu werden oder so, dann, wie gesagt, wird schon funktionieren. Weltraumfahrstuhl wäre zum Beispiel sowas, ja. Also wenn ich jetzt einen Weltraumfahrstuhl habe oder einfach verstehe, ich habe eine große Treppe, die ins Weltall führt, dann kann ich dir einfach raufgehen, ja, und wenn ich dann irgendwo so auf halber Höhe von der Treppe runtersteige, ja, dann falle ich einfach runter. Dann habe ich keine, weil ich da keine quasi Geschwindigkeit drauf habe, dann funktioniert das, da könnte das vermutlich funktionieren, dass ich da einfach so quasi runterhüpf oder so. Aber auch
man
da.
Man hat halt durch die Reibung mit der Luft dann im Endeffekt eine Maximalgeschwindigkeit, die natürlich weit unterhalb der Geschwindigkeit ist, die man braucht, um zu verglühen. Ne? Aber man wird natürlich schon aufschlagen auf der Oberfläche. Genau. Also man könnte nicht ohne Hilfsmittel da einfach, okay, wenn man vielleicht einen Jetpack hat an seinem Raumanzug. Gut, das sind andere Themen.
Ja. Wenn du den Film nicht kennst, muss ich auch dich nicht fragen, ob es sich lohnt, Red Planet anzuschauen.
Frag mal die Evi, die ist doch so ein Science-Fiction.
Ja, genau, das wollte ich gerade.
Fan.
Wollte ich gerade überleiten, wollte es gerade als Überleitung verwenden, weil ja jetzt die Rubrik Neues von der Sternwarte kommt mit Evi, weil Evi ja demnächst oder eigentlich schon seit gestern einen neuen Job hat, wird es in Zukunft nicht mehr so viel Neues von der Sternwarte geben, sondern was anderes. Und was dieses andere ist und was dieses andere mit Science-Fiction-Filmen wie Red Planet zu tun haben könnte, das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Neues von der Sternwarte. Hallo Evi.
Hallo.
Und wir überlegen heute oder wir besprechen heute oder du erzählst uns heute, was es in Neues von der Sternwarte in Zukunft zu hören gibt, wenn du nicht mehr so oft auf der Sternwarte bist, weil du seit gestern einen neuen Job hast.
Ja, genau, das ist richtig. Also ich werde wohl die Sternwarte schließen müssen. Also für mich jetzt geht sich einfach nicht aus. Eben weil es ein Vollzeitjob ist, kann ich eben nicht weiter studieren. Also das ist leider so ein bisschen dieser Wermutstropfen beim Job jetzt eben auch gewesen, dass mir klar war, dass ich das Studium jetzt beenden muss. Und Neues aus der Sternwarte wird geschlossen, leider. Es tut mir sehr leid, weil es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Freude auch bereitet. Und es war für mich auch spannend, immer so ein bisschen eben so zu reflektieren, was wir eben auf der Uni gemacht haben und das eben auch den Leuten zu erzählen, weil ich eben immer den Eindruck auch hatte, dass das so ein bisschen alles hinter verborgenen Wänden passiert und eben viele Menschen einfach keine Ahnung haben, wie eben so ein Astronomiestudium aussieht. Und von dem her, da hoffe ich halt, dass ich so ein bisschen Licht in die Sache gebracht habe. Aber ja, jetzt müssen wir nach vorne blicken. Und deswegen werde ich was Neues aufmachen.
Ja, und was wird aufgemacht?
Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Meine zweite Leidenschaft neben der Astronomie sind ja Filme, beziehungsweise so Science Fiction und generell so dieses Genre. Und ich habe immer gesagt, wenn ich noch einen Podcast mache, dann möchte ich was mit Film machen. Und jetzt würde es sich natürlich anbieten für mich, dass ich halt etwas mit Science Fiction mache und vielleicht Neues aus der Science Fiction, Interessantes, Wissenswertes, Lesenswertes aus der Science Fiction, aus dem Genre berichte, könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, geben tut es auf jeden Fall genug.
Ja, eben, genau. Und ich sehe eben immer wieder auch Filme und höre auch Filmpodcasts. Und deswegen, das könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da dann vielleicht in der Rubrik, ich weiß jetzt noch nicht, wie sie heißen könnte, dass ich da dann vielleicht Filmempfehlungen abgebe oder auch Kritiken vielleicht, Reviews, können aber auch alte Filme sein. Du weißt, ich stehe ja sehr auf diese ganzen alten Klassiker, die du total schlecht findest.
Das heißt total schlecht, nicht alle. Aber es kommt ja drauf an. Es gibt auch halt viele Sachen, sind alt und vergessen, weil sie schlecht sind. Also nicht alles, was alt ist, ist gut.
Ja, aber es ist noch nicht alles schlecht.
Nein, ist auch nicht alles schlecht, das stimmt. Aber es gibt auch sehr viel Scheiß in den alten Filmen.
Ja, manchmal ist das auch eine Frage der Perspektive. Beziehungsweise manche Filme sind zum Beispiel auch, manche finden sie genial und andere sagen, können damit überhaupt nichts anfangen. 2001 ist ja so ein Film.
Ach so, ja, okay, gut. Der ist auch alt, das stimmt, aber der ist ganz okay.
sagst du. Ja, aber das wäre zum Beispiel etwas, worüber man reden könnte, ja.
Okay. Ja, aber nicht so viel über Star Wars.
Oh ja, kann man natürlich auch.
Aber nicht machen. Nur über Star Wars.
Nein.
Noch über Star Trek.
Ja. Deep Space Nine. Vielleicht auch über Deep Space Nine. Nein, aber nur vielleicht.
Doctor Who.
Ja, na gut. Vielleicht. Das überlege ich mir noch, ist ja meine Rubrik.
Ach so, na gut.
Genau. Aber du kannst mir natürlich deine Wünsche mitteilen.
Ja, das kann dann vermutlich dann, wenn es die Rubrik dann wird, die Hörerschaft auch tun.
Natürlich, gerne, ja, sowieso. Ich freue mich immer über Feedback oder Vorschläge, Inspirationen. Natürlich, ist immer herzlich willkommen, ja.
Das heißt, es gibt jetzt ab der nächsten Folge nur noch Neues aus der Science Fiction.
Wir brauchen noch einen griffigen Titel, wenn ich das denn mache.
So, naja, das ist jetzt erstmal Neues von der Sternwarte, Neues aus der Zukunft. Obwohl Science Fiction spielt auch oft in der Vergangenheit. 2001 ist ja schon Vergangenheit.
Stimmt, ja.
Zum Beispiel.
Ist oft so, ja.
Ja, dann soll die Hörerschaft doch gleich auch Titelvorschläge einreichen.
Ja, das wäre eine gute Idee, ja.
Science Fiction News. Nein, das klingt auch bescheuert.
Nein, das klingt alles nicht so gut.
Ja, ich bin auch nicht gut, was Titel angeht.
Ja, da können wir noch in uns gehen, genau. Ja.
Dann gehen wir in uns.
Ja, ja. Aber es wäre ja eine andere Idee, wäre ja auch noch in Anlehnung an meiner Masterarbeit halt im Bereich Wissenschaftskommunikation und Medien, dass ich halt auch berichte über astronomische Themen in den Medien zum Beispiel und wie die präsentiert werden.
Das heißt, wie sie präsentiert werden.
Naja, wie halt berichtet wird darüber, wie halt das Narrativ ist. Und du weißt ja, wie gerne ich mich über manche Zeitungsberichte dann aufrege, wenn da halt über irgendeine Forschung berichtet wird. Und dann muss man aber dann noch im letzten Absatz reinpressen, dass es darum geht, Aliens zu finden. Ja,
ja, wenn es um Aliens geht.
Ja, aber oft ist das, wird der Schuh einfach angezogen, obwohl es nicht notwendig wäre und lenkt dann von der eigentlichen Arbeit ab und von dem, was ja auch wirklich spannend ist, ja. Und dann wird halt Astronomie immer in diese Richtung gezwängt mit Aliens und ja, also immer eben auch oder diese Faszination, diese Sensation und die eigentliche Forschung geht dann halt oft unter, finde ich.
Okay, also wir haben zur Auswahl Science Fiction oder Medienkritik.
Ja, oder vielleicht was anderes. Vielleicht fällt dir noch jemandem was ein, was er gerne hören möchte von mir.
Oder sagt Bescheid, wenn ihr was Vorschläge habt, wie die Rubrik heißen soll. Neues von der Punkt, Punkt, Punkt.
Genau.
Ja, aber wirst du trotzdem noch weiter zur Verfügung stehen, falls Leute Fragen zum Astronomiestudium haben?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe mich da jetzt 6 Jahre durchgewurschtelt. Da kann ich natürlich jederzeit meine Erfahrung teilen.
Okay, also
dann. Sehr gerne sogar, also mache ich gern.
Dann schreibt uns gerne, wenn ihr weiterhin Fragen zum Studium habt. Schreibt uns gerne, wenn ihr Kommentare habt zur potenziellen Science-Fiction-Rubrik, Kommentare habt zur potenziellen Medienkritik-Rubrik oder wenn ihr andere Themen in einer Rubrik behandelt hören wollt, dann schreibt uns das auch. Schreibt uns alles, was ihr wollt und wir werden dann beim nächsten Mal herausfinden, was es zu hören gibt.
Genau, ja, vielleicht schon was Konkretes sogar.
Oh, was Konkretes. Das ist immer am besten, wenn man was Konkretes zu hören kriegt.
Ich weiß, jetzt teasere ich da groß an und habe keine Ahnung.
Ja, wir werden es dann hören im nächsten Mal und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
Tschüss, bis dann.
Ja, bitte, passt ja wirklich voll super zu unserer letzten Frage. Jetzt ist Evi leider nicht live dabei, ja. Um gleich zu sagen, Red Planet, der Urscheiß oder Red Planet, urgut, urgut.
Also ich habe geschaut, Val Kilmer und Carrie Ann Moss haben die Hauptrollen gespielt.
Interessante Kombi. Sie natürlich super,
Sie war die Matrix-Tussi, oder?
Mhm.
Ja, und Val Kilmer, ich habe kurz auf Wikipedia
war
die
doch
Hand.
Iceman in Top Gun, oder?
Val Kilmer, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gerade hier auf Wikipedia hier die Handlung durchgelesen, hat jetzt irgendwie keine Erinnerung bei mir ausgelöst. Das habe ich vermutlich nicht gesehen. Aber Wikipedia hat informiert, im gleichen Jahr kam der Film Mission to Mars raus. Den habe ich gesehen und der ist schlecht.
Das ist, ich glaube, es gibt sehr viele sehr schlechte Mars-Filme, oder? Kennst du einen guten Mars-Film?
Der Marsianer.
Ah, stimmt, der Marsianer. Ja, der ist nicht so schlecht. Das stimmt. Ja.
Vermutlich gibt es noch mehr, aber das ist jetzt auf jeden Fall ein guter Film. Der Mission to Mars, das ist der, wo sie nachher ins Mars-Gesicht reingehen, wenn du dich erinnerst.
Ja, ich glaube, den habe ich auch gesehen. Ich glaube, da habe ich irgendwie die Leinwand ein bisschen angeschrien. Irgendwie. Nein, nicht, aber Aber ich finde, also die Idee an sich natürlich urcool und ich freue mich schon sehr auf die Rubrik, ja. auf die neue. Ja, brauchen wir nur noch einen Titel, oder?
Ja, also, es ergeht gleich mal der Auftrag an Evi für die nächste Folge, bitte Mars-Filme und gute Mars-Filme identifizieren.
Ja, haben wir gleich eine Mission, eine andere Mission.
Ja, ja und
Mission
Titel.
About Mars, Mission on Mars, I don't know. Was könnte man da nehmen?
Ja, keine Ahnung.
Neues aus dem Fake-Universum.
Ja, oder, weil ich gerade die, wenn wir jetzt hier kurz einen Science-Fiction-Exkurs machen, hast du Strange New World schon geschaut, die neue Star Trek-Serie?
Nein.
Sehr gut.
Sind das echte Menschen oder, ja, oder Zeichentrick?
Das sind echte Menschen. Das sind echte Menschen. Das ist quasi so, ja, das Prequel, also das ist das Raumschiff Enterprise unter Christopher Pike, der Vorgänger von Kirk war.
Ja.
Und das ist, also wirklich jetzt im Gegensatz zu diesem Discovery, was ich nie gesehen habe, wirklich so klassisches Enterprise. Also quasi Enterprise fliegt durch die Gegend und erlebt Abenteuer und so ein Abenteuer pro Folge mit nur so geringfügigen, so folgenübergreifenden Handlungssträngen. Also so.
Das hört sich nach meiner Art von Serie an.
Ja, also es ist irgendwie Spock ist natürlich mit dabei, Uhura ist auch mit dabei.
Quasi und das sind wieder die jungen Schauspieler.
Nein, es sind andere Schauspieler.
Andere.
Also ja, die Crew, es gibt natürlich ein paar Leute von der klassischen Kirk Enterprise Crew, die da auch mit dabei sind, aber irgendwie so Scotty Pille und so weiter, die sind nicht dabei, aber halt Spock ist da, Uhura hat quasi ihren allerersten Job bei der Sternenflotte da in diesem neuen Ding. Also es ist
nett.
Ich finde,
wo gibt's das zu sehen?
Oh, das ist auf irgendwas komischem.
Auf irgend so, oh Gott,
nein, Paramount Plus, glaube ich. Aber du kannst, wenn du Amazon hast, glaube ich, kannst du so ein einwöchiges Paramount Plus Probeabo abschließen und das reicht eigentlich für die 10 Folgen, die es momentan gibt und dann kündigst du es wieder.
Das heißt, ich muss mir jetzt extra ein Amazon Prime Probeabo zulegen, um ein Dings extra Plus Probeabo zu bekommen, damit ich mir 10 Folgen in einer Woche reinhauen kann.
Vielleicht gibt es das auch über Netflix, keine Ahnung, du bist alt genug, du findest das raus, wie das geht. Aber okay. Auf Paramount Plus
läuft. Das ist meine Mission.
Ja. Aber ich komme eigentlich deswegen drauf, weil das Motto von Star Trek ist ja to boldly go, where no man has gone before. Das können wir auch als Titel nehmen, to boldly go. Ist nicht ein guter Titel für eine Science-Fiction-Rubrik? Ja, nein, blöd.
Mir ist das wurscht.
Ja.
Es ist zumindest kein schlechter, aber ich meine, ihr wolltet ja bei dem Neues von Punkt bleiben,
ich
glaub, oder?
Ich glaube, nicht. Also die,
Na dann weg mit dem Neuen.
Ja, ja wir werden schon was finden, die Hörerschaft findet vielleicht auch irgendwas.
Ja, so. Nimm to boldly go, das finde ich gut.
Ja, na schauen wir mal. Wir werden was rausfinden, auf jeden Fall schauen wir mal, was dann kommt und vielleicht finden wir noch Mars-Filme, die sich zu sehen lohnen.
Bis dahin haben wir Veranstaltungen anzukündigen, oder?
Ja.
Also die erste haben wir ja schon eigentlich recht ausgiebig angekündigt, die heute, wenn ihr das zeitgerecht hört, in Bremen im Universum stattfindet, das Universum im Universum, das beobachtbare Universum im Universum. Vielleicht sehen wir euch ja später. Und was hast du sonst noch anzukündigen, Florian?
Ja, ich reise weiter danach aus Bremen, nämlich zuerst nach Berlin. Da gibt's dann eine Show der Science Busters und zwar am 19. Januar in Berlin im Theater Die Wühlmäuse, so heißt es dort. Und wenn ihr in Berlin seid, dann kommt da hin. Also so wie ich das jetzt gesehen habe, ist die Show in Berlin noch nicht wirklich gut verkauft. Also da gibt's, ich muss jetzt nicht so tun, ich könnte sagen, es gibt wieder wenige Restkarten, aber
genau,
es gibt noch
allerletzte Restkarten.
Es gibt noch sehr viele Karten. Also ich habe aus irgendeinem Grund habe ich auch schon mit anderen gesprochen. Also in Berlin ist es schwer, Sachen vollzukriegen, wenn du nicht irgendwie, keine Ahnung, hier Michael Jackson bist. Ich habe keine Ahnung, wer noch lebt und so berühmt ist.
Was für einer Halle spielt ihr denn?
Nein, eh nicht. Aber es ist einfach in Berlin so viel los, dass halt es so viel Möglichkeit gibt, irgendwo hinzugehen, dass es halt sehr schwer ist, irgendwo was vollzukriegen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Oder die Leute wollen halt nicht zu uns kommen, kann auch sein.
Also. Vielleicht verstehen sie euch nicht.
Ja, nein,
das. Also dich schon, aber den Martin Buntiger, naja, der kann sich auch einmal zusammenreißen, oder?
Ja, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall, es gibt in Berlin noch genügend Karten und wir würden uns freuen, wenn ihr da vorbei kommt. Es liegt jetzt nicht unbedingt in der Region, weil danach am 20. Januar sind wir, bitte Science macht das, in Dresden und am 21. in Leipzig und die sind sehr, sehr gut verkauft. Da gibt es wirklich, wenn sie nicht schon ausverkauft sind, tatsächlich nur noch Restkarten. 22. und 23. Januar treten wir in München auf und die sind, glaube ich, komplett ausverkauft, mhm, beide Shows. Also da ist es gut, nur Berlin. Berlin macht Ärger. Berlin macht immer Ärger.
Ja. Das ist ein guter Titel für die Folge. Berlin macht Ärger.
Ja, mal schauen. Und sonst habe ich dann, glaube ich, bis zur nächsten Folge nichts mehr, was ich ankündigen kann. Doch am 30. Januar spielen wir noch einmal, das heißt noch einmal, aber noch einmal, nicht das letzte Mal, aber noch einmal, im Stadtsaal. Die Science Busters Show, unsere aktuelle Stadtsaal Wien.
Coole Sache.
Sonst habe ich nichts bis zur nächsten Folge.
Und wenn ihr nicht in Deutschland, Norddeutschland oder auch Süddeutschland unterwegs seid und Florian euch anschauen wollt, dann kommt doch am 22. Januar nach Wels, mhm, ins Velios Science Center. Da darf ich über das wilde Leben der Galaxien referieren. Also es ist immer nur so ein kurzer Talk. Und dann gibt's eine Diskussion. Das heißt, ihr könnt mir gemeine Fragen stellen.
Ja, macht das
doch gerne. Tea Time Science Talk im Velios Science, genau, Center in Wels am 22. Januar um 16.30 Uhr. Und dann, wo bin ich dann? Auf einer Lehrerfortbildung. Und dann in Tirol. Ach, das wird lustig. Ich bin ab 27. Januar ein paar Tage im Jagdschloss-Ressort in Kütei.
Gehst Hirsche schießen oder was?
Na, ich fürchte mich eh schon, weil da ist ein riesiger Stausee quasi über dem Dorf drüber und man sieht so die Mauer, die Staumauer vor sich und ich habe mir das auf Google Maps angeschaut. Es schaut echt unheimlich aus. Ich hab's nicht so mit Stauseen.
Jagdschloss-Ressort, ich habe gerade mal geschaut, Jagdschloss-Ressort, Küter, machst du da jetzt Urlaub oder was machst du da? Es schaut aus, als könnte man da sehr gut Urlaub machen.
Naja, ich mache Planetariums-Shows, aber…
In dem Hotel?
Ja, und ich habe mir aber noch 2-3 Tage Urlaub dann da ausgehandelt. Also ich mache Planetariums-Shows und darf dann noch 3 Tage bleiben.
Schau dir hier kaiserlich und königlich mitten in den Tiroler Bergen.
Naja, ich Spannung arbeite ja auch dafür. Höhen. So ist es ja nicht. Na bitte. Nein, das wird sicher lustig. Also wenn ihr irgendwie in der Gegend seid, Tirol, Kütei oder Urlaub machen wollt Ende Januar, dann kommt vorbei, da wird es auch Planetariums-Shows geben. Ja, ich krieg lustige Anfragen.
Hotelbespaßung. Ja. Ist cool. Aber ich, mhm, ich war ab und schon so in Hotels, wo sie das Programm hatten, wo dann, keine Ahnung, irgendwer einen Vortrag gehalten hat zu irgendwas und so. Also das habe ich schon gesehen, aber das, erstmal, ich wurde noch nie eingeladen dazu und cool, dass sie es im Planetarium, wie kommen die auf die Idee, im Planetarium da hinzutun?
Die fanden das einfach cool und wollten das haben und haben mich gefragt, ob ich zu ihnen kommen würde. Und ich so, ja, kriege ich auch ein bisschen Urlaub? Ja.
Ich finde das auch natürlich cool, aber es ist also nicht so, dass das Erste, das jetzt so der Klischee-Hotelier aus Tirol in meinem Kopf denkt, wenn er sich denkt, was könnte ich denn machen, um meine Gäste zu unterhalten im Planetarium.
Das stimmt. Ich werde den guten Mann, der mich da eingeladen hat, fragen, wie er darauf, ja, kam. Hat er vielleicht einfach irgendwo gesehen oder gelesen und irgendwie, ja, hat seine Aufmerksamkeit geweckt. Und ich finde solche Sachen natürlich auch sehr lustig und war sofort dabei.
Ja, also wenn ihr noch einen Spontanurlaub im Jagdschloss Kütei in Tirol machen wollt, dann
interessant. Dürft auch ohne mich Urlaub machen, gell? Aber nur, damit ihr es wisst.
Das Lebensgefühl von heute mit dem Flair von 1280.
So, und jetzt reicht's aber. Wir müssen uns noch bedanken, Florian. Ja, bitte. Nachdem die Ankündigungen durch sind, sagen wir, wie immer ganz zum Schluss, wir sind schon am Schluss angelangt, noch ein ganz herzliches Dankeschön an euch. Also erstes Mal danke fürs Zuhören, wie immer. Danke fürs Durchhalten bis hier. Und danke auch fürs sonstige Teilen, Bewerten, Empfehlen, Weiterschicken an eure Freunde, Geschwister, Mütter, Väter, Enkel, Kinder, wie auch immer. Aber danke auch an die großzügigen Spender und Spenderinnen, die uns finanziell unterstützen. Ihr wisst ja, dass wir für diesen Podcast sonst nichts bekommen. Nichts von Spotify oder von sonst irgendwelchen Plattformen. Also wir machen das quasi freiwillig, aber natürlich freuen wir uns über eure finanzielle
Wertschätzung. Ich wiederhole es, bevor du den Dank noch aussprichst, wiederhole ich es vielleicht noch kurz einmal, weil ich das schon wieder gefragt wurde vor kurzem. Also bin wieder gefragt worden, wie viel Geld wir denn von Spotify kriegen. Nichts. Also auch wenn ihr Geld an Spotify zahlt, damit ihr dort den ganzen Spotify-Kram ohne Werbung hören könnt, nur weil unser Podcast auch abrufbar bei Spotify ist, heißt es nicht, dass wir Geld davor kriegen. Also man kann den Podcast dort hören und wir haben den Podcast dort zum Hören quasi angemeldet, damit eben die Leute, die ihre Sachen über Spotify hören, uns auch hören können. Aber wir kriegen nichts davon. Wir kriegen nichts von Spotify, wir kriegen nichts von Apple, wir kriegen von niemandem irgendwas. Keiner der Podcast-Anbieter, Podcast-Plattformen gibt uns Geld. Also nicht, weil die so unfreundlich sind, sondern per se nicht. Also die geben halt einfach kein Geld an Podcaster.
Ist nicht Usus.
Genau, es sei denn, du machst Exklusiv-Content. Wenn du sagst, ich mache jetzt nur was für Spotify, dann musst du quasi gefragt werden von denen, ob du exklusiv für die was machst, dann kriegst du von denen das Auftragsproduktionen. Aber sind wir ja nicht, ja, und wollen wir auch nicht sein. Wir wollen ja nicht exklusiv sein. Also wir kriegen da nichts. Wir kriegen auch über Werbung nichts, weil wir keine Werbung schalten hier. Und auch da, ich habe kürzlich mal wieder mit einem Podcast-Kollegen gesprochen, der Werbung macht in seinem Podcast. Und bin erstaunt, was das für Summen sind, was man da für Werbung im Podcast kriegt. Also müssen wir nochmal drüber reden. Aber
na, oder ihr schickt uns einfach mehr Kohle rein, dann müssen wir keine Werbung schalten.
Aber wie gesagt, wir wollen es auch vermeiden, die Werbung, solange es geht. Aber wie gesagt, es ist ja doch irgendwie ein bisschen Kosten fallen schon an und wir freuen uns, wenn ihr die Kosten uns weitestgehend erstattet, weil ich das letztens wieder die Rechnung bezahlt habe. Also ich zahle ja hier Geld an dem Podcast, der unsere ganzen Podcasts hostet. Also die müssen ja irgendwo liegen, die Dateien, dass man sie abrufen kann und so weiter. Und das verursacht Kosten, wenn man das nicht selbst machen will. Gut, dann wird es auch Kosten verursachen, aber so wird es professionell gemacht. Und ich habe tatsächlich mit denen seit ungefähr einem Jahr einen speziellen Deal, weil ich habe da irgendwann vor Ewigkeiten mal mich angemeldet und da halt so ein Package gekauft und dann das lief ewig lang und dann haben die mich mal angerufen, haben gemeint, ja, sie müssten mal mit mir reden, weil Folgen werden jetzt wirklich so oft schon runtergeladen, also da laufen alle meine Podcasts drüber, Sternengeschichten, Universum und so weiter und da sind jetzt wirklich so viele Downloads, das wird eigentlich noch mein Paket schon längst nicht mehr abgedeckt. Und eigentlich müsste ich das Paket kaufen, das irgendwie so, ja, wie so große Medien, Firmenproduktionen und so weiter haben. Und weil die haben diese Downloads, aber sie wissen dass ich das quasi nur privat mache oder als Einzelperson, dass ich irgendwie keine große Organisation bin. Darum wollen sie aber mit mir reden und schauen, ob wir da irgendwie so einen Deal finden können. Ja, und jetzt habe ich, glaube ich, irgendwie so 500% irgendwie einen Preisnachlass bekommen von denen, was eh super ist. Aber es ist trotzdem immer noch eine vierstellige Zahl, die ich da im Jahr dem Zahl. Also es
was?
Eine niedrige vierstellige Zahl.
Das ist aber sehr viel.
Ja, aber das ist der Service auch wert. Weil
das wusste ich auch nicht.
Weil die Dateien, so einen File-Server zu betreiben, der auch dann wirklich sicher ist, der ausfallsicher ist, selbst wenn da jetzt irgendwie im Monat so viel Zugriff ist und so weiter, das kann man natürlich alles selbst machen, aber dann musst du halt da sehr viel Zeit investieren und hast wahrscheinlich noch Probleme und so machen die das. Und die ganzen anderen Sachen, also den Feed so erstellen, wie er ist und die ganzen anderen Extras mit Shownotes, die schön ausschauen und so weiter. Also es ist schon alles, ich bin mit der Dienstleistung sehr zufrieden und das Geld, was wir da zahlen dafür, das ist absolut okay. Aber wie gesagt, es ist halt trotzdem, also auch ist mit Kosten verbunden, das Podcasten. Und deswegen freuen wir uns, wenn wir eben die Unterstützung aus der Hörerschaft eben auch zum Teil finanziell kriegen, weil dann können wir einen Teil der Kosten da wieder aufbringen. Und deswegen bedanken wir uns jedes Mal für die Unterstützerinnen, die wir haben. Und das macht jetzt die Ruth.
Ja, ganz herzlichen Dank an Matthias, nochmal Matthias, danke Oliver und keine Ursache Oliver, er weiß, was gemeint ist. Danke Julia, danke Christoph, danke Ralf, Markus, noch ein Markus, Lukas, Michael, schon wieder Markus, Thomas, Marco, Markus, der Markus häuft sich hier, es sind alles unterschiedliche Markusse. Jetzt müssen die Sebastiane und die Matthias ein bisschen nachziehen. Danke Martin. Oh, danke Matthias. Geht schon wieder weiter. Danke Katrin. Danke Martin. Danke Olaf. Danke Themel, Nikolai, Peter, Matthias und Rüdiger. Und das waren jetzt die PayPal-Spenden. Ihr könnt auch ein Spenden-Abo abschließen, wo wir dann regelmäßig quasi automatisch Geld bekommen. Und zwar geht das über die Plattformen Steady und Patreon. Wenn das euer Ding ist, dann könnt ihr das auch gerne machen. Und das haben seit dem letzten Mal Stefan, Wolfram, Arne und Frank gemacht. Ganz herzlichen Dank an euch.
Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Es freut uns.
Und jetzt sind wir durch.
Sind wir das? Wenn du das sagst, dann wird's so sein. ich überlege gerade, ob noch was zu besprechen wäre, aber ich glaube nicht.
Wir sehen uns vielleicht heute Abend oder sonst irgendwann. Und wenn nicht, sage ich, wir hören uns und bis zum nächsten Mal.
Bis entweder heute Abend im Universum in Bremen oder bis zum nächsten Mal, wenn ihr diesen Podcast wieder runterladet und uns hört. Wir freuen uns. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.